Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Ja, das war mein Stichwort. Schönen guten Morgen. Ich finde das klasse, dass ich in Tims Lieblingsgottesdienst bin. Das Gleiche hat er nämlich beim ersten Gottesdienst auch gesagt. Das kennt ihr schon, ne? Ja, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Mal so ein Tausch der Kanzel bzw. Notenständer. Weil ihr seid unsere Tochtergemeinde von uns, von der FEG Erlangen. FEG Erlangen hat ja letztes Jahr so Geburtstag gefeiert, 50 Jahre. Und irgendwann sind einige Leute hierher gegangen oder haben sich hier gesammelt als unsere Tochtergemeinde. Ich find's cool, so nach 2 Jahren jetzt endlich mal so ganz bei euch zu sein. Vielleicht noch ein paar Sätze zu mir. Ich bin verheiratet, wir haben 2 Kinder. Seit 2 Jahren sind wir in Erlangen. Wir waren 12 Jahre in Köln, einer ganz närrischen Stadt. Die feiern bald wieder Karneval. Da geht's richtig bunt zu. Davor waren wir 12 Jahre im Ruhrgebiet. Da ist unser Sohn Schalke-Fan geworden. Also Schalke 04, wir haben in Gelsenkirchen gewohnt. Und der erlebt gerade eine harte Zeit, weil Schalke steht nicht so hoch in der Tabelle. Davor habe ich 5 Jahre studiert an unserem theologischen Seminar in Eversbach und davor habe ich 24 Jahre in Berlin gelebt. Also ich bin Berliner, da sind wir aufgewachsen und habe ich meine Kindheit erlebt. Ja, und wenn ihr die Zahlen jetzt zusammenrechnet, wisst ihr, wie alt ich bin. Könnt ihr mir beim Kaffee trinken vielleicht mal einen Tipp geben, was ihr errechnet habt. Ja, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Dieses Lied habt ihr eben gesungen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Manchmal rauschen die Lieder bei einer Anbetungszeit ja so durch. Und ihr habt das recht leidenschaftlich gesungen. Und ihr habt auch gesungen, von deiner Güte will ich immer singen. Also das ist schon ein Superlativ, dass ihr immer Gott loben wollt und 1000 Gründe gibst du mir dafür. Das ist einfach ein beliebtes Lobpreislied, eines der bekanntesten und beliebtesten Lobpreislieder so der Neuzeit. Und ich denke, wenn es einem so richtig gut geht, dann kann man das Lied auch gut singen aus vollem Herzen. Man dankt Gott für all das Schöne, was man gerade erlebt. Ja, Jesus, du begeisterst mich. Und wenn dazu auch noch eine schöne Melodie und eine coole Band hier da ist, dann macht das richtig Freude. Aber was ist, wenn das ganz anders ist? Was ist, wenn man sich gar nicht so fühlt, wenn man gar nicht 10.000 Gründe zum Danken hat, ja nicht mal 3? Ist so ein Lied, so eine Lobpreiszeit dann nicht eine zusätzliche Belastung? Vielleicht sind euch solche Gedanken ja auch gar nicht so fremd. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst und hast bei der Lobpreiszeit auch nur zögerlich mitgesungen, weil du denkst, ja Gott, schau doch mal mein Leben an. Schau doch mal an, wie jämmerlich es mir geht oder welche Krisen ich gerade erlebe. Wie soll ich dich denn da von frohen Herzen loben und anbeten? Das passt doch gar nicht zusammen. Und dann sagt uns auch noch die Bibel, dass Gott sich wünscht, zu jeder Zeit angebetet werden möchte. Aber wie ist das in Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo wir heftige Krisen durchleben, wo uns überhaupt nicht das Singen und Jubeln zumute ist? Wie sieht Anbetung in schwierigen Zeiten aus? Das soll mal heute Morgen unser Thema sein. Und ich möchte euch dazu eine Person aus der Bibel vorstellen, die eigentlich überhaupt keinen Grund hatte, Gott zu loben. Und das ist die Lea. Vermutlich kennt ihr sie noch aus der Zeit der Sonntagsschule, aus der Zeit des Kindergottesdienstes oder aus dem biblischen Unterricht. Oder ihr kennt sie gar nicht. Auch nicht schlimm. Nun, Lea ist die ältere von 2 Schwestern. Und die beiden werden uns vorgestellt im 1. Buch Mose. Und das Erste, was man von Lea und ihrer Schwester hört, steht in 1. Mose 29, die Verse 16 und 17. Da heißt es, ich lese mal vor, Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Das ist die erste Information, die wir bekommen. Rahel war bildhübsch und Lea hatte schwache Augen, fade Augen, Augen, die nicht so schön waren. Und ich muss sagen, wenn ich das lese, dann stört mich das. Denn da wird eine Person in der Geschichtsschreibung so von vornherein in eine Schublade gesteckt. Das prägt sich so ein. Wer war noch mal Lea? Ach ja, Lea, das war die Hässliche. Und ich finde das ziemlich unfair. Also hatte sie nicht auch andere Eigenschaften? Hatte sie nicht auch Begabungen? Und schaut Gott nicht sowieso das Herz an und nicht das, was vor Augen ist? Und was ich auch unfair finde, Lea wird uns hier vorgestellt im Vergleich zu ihrer Schwester. Also Leas Augen waren matt, aber Rahel, die war eine Augenweide. Bei der stimmten die Maße, also egal was sie anzog, es sah immer gut aus. Das heißt, Lea wird nicht für sich allein vorgestellt, sondern sie wird verglichen mit ihrer Schwester und da schneidet sie natürlich voll schlecht ab. Und vielleicht kennst du das ja aus deinem eigenen Leben. Man vergleicht sich mit anderen. Und dann denkt man so, ein Mist, ich bin nicht so schön wie die anderen. Ich bin nicht so klug. Ich bin nicht so gesund, so clever oder so wortgewandt. Und vielleicht hast du das ja auch zu Hause in deiner Familie gehört, dass die Mutter immer sagte, ja, lass das mal deine Schwester machen. Die kann das viel besser, du bist immer so langsam. Oder meine Güte, warum ist dein Zimmer so unaufgeräumt? Dein Bruder ist viel ordentlicher als du. Und dann brennt sich das so in die Seele ein und man denkt, was bin ich nur für eine Niete? Ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so ordentlich, ich bin nicht so hübsch. Und ich glaube, so ein Gefühl muss die Lea gehabt haben. Sie lebte im Schatten ihrer kleinen Schwester. Und wenn Leute zu Besuch kamen, ja, dann stürzten alle immer sofort auf Rahel und sagten, ach, wie süß ist dieses kleine Kind, wie schön. Und dann kam Lea um die Ecke und die Leute dachten, oh, warum sieht sie denn so aus? Hat sie was ins Auge bekommen? Es tut einem leid, wenn man das liest. Und ich glaube, der Lea hat das auch leid getan. Ja, und dann kommt eines Tages ein junger Mann in die Gegend. Junge Männer waren in diesen breiten Graden Mangelware. Und das war nun die Chance für die Töchter des Landes. Und man kann es sich gleich denken, es kommt, wie es kommen muss. Auf wen wirft der junge Kerl zuerst sein Auge? Klar, auf Rahel. Jakob, so hieß der junge Mann, er verknallt sich unsterblich in Rahel. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er schmilzt dahin. Und dann stellt sich noch heraus, dass Rahels Vater sein Onkel ist. Und so kommt er in ihr Zuhause, er kriegt eine Arbeit und darf dort wohnen. Und nach einem Monat Arbeit fragt der Onkel, du Jakob, du arbeitest hier immer so fleißig für mich, soll ich dir dafür irgendwas geben? Und Jakob nennt seinen größten Wunsch. Und zwar, ich bitte dich um die Hand deiner jüngeren Tochter Rahel. Und dann fordert Laban doch tatsächlich, dass er noch 7 Jahre lang für sie arbeiten soll, dann darf er Rahel arbeiten. Heiraten. Dann darf er Rahel heiraten. Und dann heißt es, jetzt haltet euch fest, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Also, das ist wirklich der Stoff für eine Love Story. Das geht zu Herzen. 7 Jahre vergingen wie im Flug, weil Jakob an seine süße Rahel dachte, weil er sie so sehr liebte. Was für eine Romanze. Aber ich denke, für Lea werden diese 7 Jahre eine Ewigkeit gewesen sein. Denn für sie kam kein Partner. Ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung. Sie ging leer aus. Und wie gerne hätte auch sie einen Freund gehabt. Vielleicht kennen ja die Jüngeren unter uns diese Sehnsucht. Schließlich kommt es dann nach 7 Jahren im Hause Labans zur Hochzeit. Und an diesem Tag gehen bei Laban jetzt so langsam die roten Lampen an. Denn als Vater macht er sich Sorgen um seine ältere Tochter Lea. Für sie hat er immer noch keinen Mann gefunden. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, was jetzt für ein Drama passiert. Denn der Vater betrügt seinen Schwiegersohn und er gibt ihm die falsche Frau. Das heißt, die öffentliche Hochzeitsfeier geht noch mit Rahel über die Bühne, aber in der Hochzeitsnacht steckt Laban seine Tochter Lea in Jakobs Bett und Jakob verbringt, ohne es zu merken, die Nacht mit der falschen Frau. Und hier muss ich jetzt sagen, das verstehe ich nicht. Also entweder hat der Laban wirklich einen billigen Wein bei Aldi gekauft und Jakob abgefüllt, dass er hackedicht war. Oder der Jakob hatte von Frauen jetzt wirklich keine Ahnung. Und dann liegt Lea bei ihm. Er wusste nicht, wer sie war. Er meinte, es ist Rahel. Und Lea muss gedacht haben, okay, mein Vater hat mich jetzt dazu gezwungen, aber vielleicht wird ja doch noch was aus mir und Jakob. Sie hat Hoffnung. Und dann wachen beide morgens auf. Und Jakob sieht in diese matten Augen, in die Augen von Lea. Und dann ist er total entsetzt und er stürmt zu seinem Schwiegervater und sagt, was hast du getan? Bist du denn total verrückt? Gib mir meine Rahel. Und dann stelle ich mir vor, wie Lea dort lag und weinte. Total abgelehnt, total abgewiesen. Sie war immer schon zweitrangig und jetzt hat sie es auch nochmal laut gehört von diesem Mann. Ich will dich nicht. Und sie fragt sich, wer will mich eigentlich noch? Keiner will mich. Vielleicht kennst du so ein Gefühl der Ablehnung, dass Menschen dir das auch mal so gesagt haben. Und dann muss Jakob noch weitere 7 Jahre für seine Rahel arbeiten, aber zur Frau bekommt er sie dann schon nach einer Woche. Und dann ist Rahel seine erste Frau und Lea die zweite. Die eine heißt geliebt und die andere ungeliebt. Und es stellt sich die Frage, wie hält man sowas aus? Wie überlebt man so ein Drama? Und wie wird das zwischen den beiden Schwestern gewesen sein? Nun, es kam zu einer heftigen Rivalität. Und in der Bibel heißt es, als der Herr aber sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Das heißt, Jakob hatte jetzt 2 Frauen, die beide total unglücklich waren. Beide wollten etwas, was sie nicht hatten. Die eine hatte die Liebe ihres Mannes, sie will aber Kinder. Und die andere hatte Kinder, will aber Liebe. Und später heißt es, dass Rahel zu Jakob sagt, schenke mir Kinder oder ich sterbe. Sie ist also total fixiert auf das, was sie nicht hat. Ich will es unbedingt haben. Ich will. Und dann heißt es, dass Jakob sagt, bin ich etwa Gott? Eine sehr weise Antwort. Mit anderen Worten, Rahel, Du hast immer alles bekommen, was du wolltest. Und ich würde auch alles für dich tun. Aber in diesem Punkt bin ich einfach hilflos. Ich denke, es gibt Momente in unserem Leben, da kann uns nur Gott helfen. Ich weiß nicht, was du dir zurzeit von Herzen wünschst. Wo du vielleicht auch sagst, ich will aber auf Biegen und Brechen. Und du merkst, du bist total hilflos und ohnmächtig. Da ist es wichtig zu verstehen, es gibt Dinge, die können wir von Gott nicht erzwingen. Denn Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Und so erlebt Lea das jetzt auch. Denn Lea bekommt ihre ersten Kinder. Und es ist interessant, welche Namen sie ihnen gibt. Ich lese mal ab Vers 32. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach, der Herr hat mein Elend angesehen, nun wird mein Mann mich liebhaben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Das heißt, 3-mal liegt Lea jetzt im Wochenbett und 3-mal denkt Lea, jetzt wird alles anders. Jetzt wird mein Mann kommen und er wird das Kind sehen und er wird mich dennoch lieb haben. Jetzt wird er endlich erkennen, dass ich auch wer bin. Dass ich nicht nur die bin, die mit ihm schläft, sondern dass ich die Mutter seiner Kinder bin. Dass ich auch wertvoll bin. Und jedes Mal spricht sie es aus und es geschieht nichts. Und dann steht in der Geschichte dieser kleine Satz, und der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Und ich frage mich ganz ehrlich, was macht das für einen Unterschied? Was macht das für einen Unterschied, dass Gott mich sieht und mich liebt, aber meine Umstände sich nicht verändern? Was hilft das, wenn meine Situation beschissen ist und beschissen bleibt? Was heißt das dann, dass Gott mich sieht? Was bedeutet das? Was soll ich denn damit anfangen? Hilft das etwa? Hilft es Lea? Nun, wir lesen in der Bibel nie, dass Jakob sich verändert hatte. Und wir lesen auch nicht, dass er eines Tages vor der Tür stand mit einem Strauß Blumen und gesagt hat, du Lea, ich lieb dich doch. Ich lieb euch beide. Es ist halt dumm gelaufen mit dieser Hochzeitsnacht, das war nicht so geplant, keiner von uns wollte das. Aber jetzt sind wir nun mal zu dritt. Das wurde nie gesagt. Keine Blumen und keine Entschuldigung. Und die eine wartete auf Kinder und die andere wartete auf Liebe. Und es scheint sich nichts zu verändern. Und ich will diese Situation mal vergleichen mit einem Erlebnis, das Larry Crabb in seiner Kindheit gemacht hat. Larry, oder besser Leverance Crabb, ist amerikanischer Psychologe und Christ. Und er erzählt in einem seiner Bücher, dass er als Kind bei seinen Großeltern zu Gast war. Und irgendwann musste er mal aufs Klo, wie das so ist. Und er ging hoch ins Badezimmer, er schloss sich ein, er machte sein Geschäft und dann wollte er die Tür wieder aufschließen, aber es ging nicht. Hat der eine oder andere vielleicht auch mal als Kind erlebt. Und in einem fremden Haus kann das ja richtig gruselig sein. Und er erzählt dann, wie er als 4-jähriges Kind versuchte, die Tür aufzumachen. Das Unmögliche wollte er schaffen. Er wollte seine Freiheit wiederbekommen, aber es gelang ihm nicht. Und er weinte und schrie und irgendwann bekam der Vater das mit. Er ging hoch und sagte, was ist los? Er sagte, ja, ich krieg die Tür nicht auf. Und dann gab der Vater ihm so ein paar Tipps, wie das klappen könnte, aber es gelang nicht. Und dann sagte er, Vater, du warte, ich weiß, dass du hier bist. Sei mal ganz ruhig, ich hole ein paar Dinge und ich befreie dich. Der Vater sah also, dass Larry eingesperrt war, genau wie Gott sah, dass Lea ungeliebt war. Und dann erzählt Larry, wie sein Vater plötzlich weg war und es wurde auf dem stillen Örtchen ganz still. Und Larry Crabb ist Amerikaner und er kann natürlich ganz dramatisch erzählen und er erzählt dann, wie er auf dem Klo saß und verzweifelt dachte, ja, in diesem Raum liegt jetzt meine ganze Zukunft. Hier werde ich aufwachsen. Hier werde ich alle meine Geburtstage alleine feiern. Hier werde ich jetzt für immer leben. So. Und er wurde immer verzweifelter und schaute auf die Tür. Und er dachte, wenn diese Tür nicht aufgeht, dann kann ich nicht glücklich sein. Wenn ich keine Kinder habe, dann kann ich nicht glücklich sein. Wenn ich keinen Freund, keine Freundin habe, wenn ich keinen Mann, keine Frau finde, dann kann ich nicht glücklich sein. Wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, wenn ich diesen Job nicht bekomme, wenn ich nicht gesund werde, dann kann ich nicht glücklich sein. Und dann sitzt er da und weint auf seinem stillen Örtchen und auf einmal hört der kleine Larry etwas hinter sich. Und er dreht sich um. Und er sieht seinen Vater auf der Leiter am Fenster stehen. Und er öffnet das Fenster und sagt, Larry, komm, ich trag dich raus. Auf einmal ist das Glück an einer Stelle, wo er es gar nicht vermutet hätte. Er hat immer nur auf die Tür geschaut. Diese Tür muss unbedingt aufgehen. Das muss geschehen. Erst dann kann ich Gott loben. Erst dann kann ich an Gott glauben. Und jetzt kommen wir nochmal auf Lea zu sprechen, denn auch für sie war ja die Tür verschlossen. Es bewegte sich nichts. Und die Frage ist, hat sie je entdeckt, dass ein Fenster für sie aufging? Nun, wie schon gesagt, wir entdecken von Jakob keine Liebeserklärung an Lea. Aber das Tolle ist, in der Geschichte finden wir eine ganz andere Liebeserklärung, und zwar eine Liebeserklärung von Lea an Gott. Und diese Liebeserklärung ist verborgen im Namen ihres vierten Sohnes. Vers 35. Zum vierten Mal wurde sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Ist dieser kleine Satz wichtig? Er ist enorm wichtig, denn es ist der Wendepunkt in ihrem Leben. Menschlich gesehen hatte sie keinen Grund, Gott zu loben. Solange sie das wollte, was sie nicht bekommen konnte, hatte sie keinen Frieden. Aber dann kam sie in ihrem Leben an einen Punkt, an dem sie erkannte, Gott genügt. Dass Gott mich sieht, dass Gott mich liebt, das genügt. Sie erkannte, dass das ausreicht, um sich zu freuen und glücklich zu sein. Gottes Liebe genügt. Und auch wenn aus der Liebe ihres Mannes nie etwas wurde, jetzt will sie Gott loben. Es gab keine Liebeserklärung von Jakob an Lea, aber es gab eine Liebeserklärung von Lea an Gott. Denn Lea begriff, dass sie unendlich wertvoll ist in Gottes Augen. Sie mag es in den Augen ihrer Eltern nicht gewesen sein, auch nicht in den Augen der Schwester oder ihres Mannes oder in ihren eigenen Augen. Immer wieder wurde sie abgewiesen, aber in Gottes Augen bin ich einzigartig und kostbar. Das erkannte sie. So wie es auch in Psalm 139 heißt, wo Gott sagt, ich habe dich gesehen und ich habe dich gemacht. Ich kenne dich total. Ich kenne deine Gedanken. Ich kenne dein Wesen und ich weiß, was in dir los ist. Was es da an Schmerz gibt und an Sehnsucht. an Enttäuschung und an Minderwertigkeit. Es kann sein, dass du nicht erwünscht warst, dass du abgelehnt worden bist, aber für mich bist du unendlich wertvoll. Und als Lea das entdeckt und wir wissen nicht wie, vielleicht hat sie das gespürt oder einfach nur darauf vertraut, als sie das entdeckte und anfing, Gott zu loben, da wurde im Himmel etwas in Bewegung gesetzt. Da ging ein Fenster auf. Und für Lea ging ein riesig großes Fenster auf. Sie selber konnte es leider nicht sehen. Aber wir können es im Nachhinein sehen. Denn Gott hat etwas Wunderbares mit dieser Frau gemacht. Denn das Kind, das den Namen Juda bekam, wurde das Kind, von dem viele Generationen später Jesus abstammte. Wenn ihr den Stammbaum Jesu euch einmal anschaut, dann steht da Juda mit drin. Letztlich hatte Jakob 11 Söhne und 2 bekam er auch noch von seiner heißgeliebten Rahel. Aber all die wurden nicht die Vorfahren von Jesus. Es war Juda. Der Sohn der ungeliebten Frau. Die Frau, die so weit kam, dass sie sagen konnte, Herr, ich lobe dich. Ich lobe dich, auch wenn meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Herr, du genügst, denn du gibst mir alles, was ich brauche. Du schenkst mir Glück, du allein. Und ich denke, genau das ist Anbetung. Dass wir Gott danken, weil es ihn gibt und nicht, weil unsere Umstände so optimal sind. Das ist Anbetung, dass wir Gott loben, weil er Gott ist. Weil er dich und mich geschaffen hat. Weil du ihm kostbar bist. Egal, ob du braune, grüne oder blaue Augen hast. Egal, ob du in den Augen der Menschen schön bist oder weniger schön, für Gott bist du einzigartig. Und er will etwas aus deinem Leben machen, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Das ist Anbetung, dass wir Gott unsere ganz persönliche Liebeserklärung machen, trotz allem, weil Gott genügt. Amen.